Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Nicht transparent, nicht krisenfest, nicht zeitgemäß. Die Liste der Defizite ist lang beim BAföG. Die staatliche Ausbildungsförderung braucht eine Generalüberholung. Darin waren sich die Ampelkoalitionäre von SPD, Grünen und FDP einig. Als Fortschrittskoalition angetreten, wollten sie das BAföG gründlich reformieren. Von diesem Vorhaben ist nicht mehr so viel übrig. Der Finanzplan 2024 bringt wohl eine Kürzung des BAföG-Budgets mit sich. Und das Bundesverfassungsgericht klärt gerade, ob die Höhe der Bedarfssätze möglicherweise verfassungswidrig ist. Gleichzeitig zeigen Statistiken, dass viele Studierende auf dem Zahnfleisch gehen. Rund ein Drittel der Studierenden in Deutschland gilt als armutsgefährdet. BAföG-Kürzung statt Reform. Wie ernst nimmt die Bundesregierung die Not vieler Studierender? Darum soll es heute gehen bei Campus und Karriere in der kommenden Stunde. So, der Finanzplan für 2024 steht also. Die Regierungskoalition hat sich geeinigt und so wie es im Moment aussieht, fällt das Budget des Bundesbildungsministeriums um etwa 5,4% kleiner aus als dieses Jahr. Deshalb soll unter anderem die staatliche Ausbildungsförderung, das BAföG, schrumpfen. Wir hier bei Campus und Karriere haben viel berichtet darüber, wie es den Studierenden im Moment ergeht. Angesichts zum Beispiel der steigenden Preise und explodierenden Mieten. Deshalb wollen wir heute diskutieren. Kann ein Land mit Fachkräftemangel sich das leisten, dass Menschen ihr Studium unter Umständen sogar abbrechen aus Geldnot? Wie muss eine verlässlich finanzielle Unterstützung für die Ausbildung gestaltet sein, damit wir von Bildungsgerechtigkeit auch tatsächlich sprechen können? Sie können gern mitdiskutieren. Wenn Sie denn mögen, rufen Sie uns an unter der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns und sagen uns Ihre Meinung zum Thema an campus@deutschlandfunk.de. Und hier in der Runde darf ich heute diskutieren mit Dr. Lina Seitzel, Bundestagsabgeordnete der SPD. Sie ist Berichterstatterin für das Thema BAföG in ihrer Fraktion. Einen schönen guten Tag, Frau Seitzel.
Guten Tag, Frau Gebert.
Und Ralf Schüssler ist mit in der Runde. Sie ist Vorsitzende des FZS, also vom Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Dr. Dieter Dohm ist dabei, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie. Ich grüße Sie.
Grüße Sie auch nach Köln.
Frau Schüssler, Sie haben Ihre Amtszeit im September 2022 begonnen als Vorsitzende des FZS, also kurz nachdem die erste Reform des BAföGs von der Ampel beschlossen worden ist. Waren Sie da noch hoffnungsfroh, dass ja, die Regierung die versprochenen Änderungen, die wir im Koalitionsvertrag gelesen haben, auch hinbekommen?
Vielleicht nicht ganz so hoffnungsfroh, wie man erstmal vermeiden mag. Also natürlich zu Beginn meiner Amtszeit waren dann auch die Erhöhungen des BAföGs direkt schon wieder von der Inflation aufgefressen. Und das war natürlich ein Dämpfer, dass da nicht direkt nachgelegt wurde, schon zu Beginn meiner Amtszeit. Aber ich hatte natürlich die Hoffnung, dass zumindest beim BAföG nicht so drastische Kürzungen kommen werden und dass das Problem auch wirklich schnell angegangen wird und nicht immer weiter nach hinten verschoben wird, weil zu Beginn meiner Amtszeit sah der Plan für die BAföG-Strukturreform noch ein bisschen anders aus, also der Zeitplan zumindest.
Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt, die Zahl, gut ein Drittel der Studierenden gelten gerade als armutsgefährdet. Welche Rückmeldung bekommen Sie beim FZS? Was erzählen Ihnen die Studierenden? Wie ist die momentane Lage?
Ja, den Studierenden geht es nicht gerade gut. Also an vielen Stellen wird gespart. Also natürlich dem einzelnen Studierenden, der einzelnen Studierenden geht es schlecht. Die Mieten steigen und man weiß halt nicht mehr, wie kann man sich das Studium weiter leisten. Oder halt auch von den StudienanfängerInnen, da hören wir viel, so können wir überhaupt anfangen. Aber wir sehen natürlich auch so ein bisschen das Strukturelle, also dass halt auch gerade bei studentischen Initiativen dann das Geld nicht mehr da ist, weil halt eben immer mehr Studierende nicht mehr studieren, abbrechen, also beziehungsweise dann halt die Asten oder Sturas versuchen, die Studienbeiträge, die da reingehen, also die 12 Euro, also die Semesterbeiträge sind ja immer irgendwie hunderte Euro, aber das ist meistens dann für den Verkehr. Und für die Ersten sind das meistens 12 Euro. Und da versuchen die halt eher zu kürzen. Und das geht dann natürlich auf zu Lasten der studentischen Kultur und des studentischen Angebots, was ja halt auch eigentlich einen Mehrwert für eine ganze Stadt bedeutet. Und da gibt es halt auch keine Querförderung. Genau.
Und Sie haben gerade gesagt, es gibt Menschen, die erstens überlegen, ob sie überhaupt sich leisten können, ein Studium zu beginnen, und dann welche, die überlegen, abzubrechen. Sind es auch Leute, die dann tatsächlich von dem, was wir so häufig hören, dann auch mehrere Jobs zum Beispiel machen, um es irgendwie zu schaffen über den Monat?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich alle meine Freunde arbeiten neben dem Studium, und das Studium ist ja schon ein Vollzeitjob. Das muss man sich ja auch verdeutlichen. Aber trotzdem haben sie mindestens 10 Stunden, wenn nicht sogar mehr, die Woche noch einen Nebenjob. Und weil man manchmal halt auch nur auf 520-Euro Basis eingestellt wird, suchen sie sich dann halt noch weitere Sachen oder Aushilfsjobs, die halt nur einmalig sind. Aber ja, also das sind auf jeden Fall viele, vor allem in den höheren Semestern, die dann mehrere Jobs haben.
Sie unterstützen gerade eine Klage gegen die Bedarfssätze des BAföGs, die gerade beim Bundesverfassungsgericht liegt und möglicherweise noch dieses Jahr da entschieden wird. Warum sind die Sätze aus Ihrer Sicht verfassungswidrig?
Die BAföG-Bedarfssätze sind unterhalb der Unterhaltssätze, also die... Ja, genau. Also das, was theoretisch Eltern einem geben müssten, aber sie liegen halt auch unterhalb des gesetzlich festgelegten Existenzminimums, nämlich unterhalb des, jetzt setzt mein Gehirn kurz aus, unterhalb des Bürgergelds. Genau. Und das kann halt einfach nicht sein, weil Studieren ist ein Vollzeitjob, und dann weniger als das gesetzlich festgelegte Existenzminimum zu kriegen, das geht nicht in unserem Kopf zusammen. Und auch wenn man sich irgendwie die Entwicklung, also die Preisentwicklung und die Entwicklung der BAföG-Bedarfssätze anschaut, dann ist da einfach ein großes Gap dazwischen.
Und das, was die Eltern geben sollen, so haben Sie es gerade formuliert, gemeint ist damit die sogenannte Düsseldorfer Tabelle, ne, nach der die Sätze sozusagen feststehen. Frau Seitzel, Sie kennen die Not, Sie kennen auch die Klage, die da gerade beschrieben wurde. Seit dieser Woche ist der Finanzplan 2024 jetzt auf dem Tisch. Und damit klar, welche Einsparungen das Bundeswissenschaftsministerium vornehmen muss. Das BAföG muss federn lassen. So sieht es jedenfalls momentan aus. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Haben Sie da Bauchschmerzen, wenn Sie das hören und vergleichen mit dem, was wir gerade von Frau Schüssler gehört haben?
Ja, also natürlich wissen wir, dass die Situation der Studierenden nicht einfach ist. Und entsprechend macht uns das durchaus Sorgen. Ich glaube, die wichtigste Nachricht ist erstmal, dass es mit dieser Bundesregierung und in dieser Koalition keine Kürzung bei den BAföG-Leistungen geben wird. Das ist mit einem Haushalt auch gar nicht machbar. Das BAföG ist nämlich ein Leistungsgesetz, und um Kürzungen zu beschließen, braucht es ein neues Gesetz. Und dafür, das wird es in dieser Koalition nicht geben. Das hat auch die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger diese Woche nochmal beteuert. Wir machen uns aber schon Sorgen über die Reduzierung des Mittelansatzes, die jetzt da im Haushalt eingestellt sind. Wir müssen das jetzt erstmal prüfen. Das ist ja ein Haushaltsentwurf, den Christian Lindner eingebracht hat, der jetzt vom Kabinett beschlossen wurde, der uns ans Parlament jetzt übergeleitet wurde. Wir müssen jetzt genau prüfen, wie diese Kürzung angesichts der Tatsache, dass es ja keine Mittelkürzung geben kann, zustande kommen.
Herr Lindner, den haben Sie gerade genannt, den Finanzminister, der hat gesagt, es würde nicht gekürzt, so wie Sie auch, denn die Prognosen, wer da im kommenden Jahr nach jetzigem Recht BAföG beantragt wird, die seien geringer, die Zahlen. Deshalb auch gäbe es jetzt weniger Geld, also Reduzierung des Mitteleinsatzes, wie Sie es gerade formuliert haben. Eigentlich wollten Sie doch aber als Koalition erreichen, dass mehr junge Leute ihre Ausbildung und den BAföG finanziert bekommen.
Genau, und deswegen macht uns diese Kürzung auch so große Sorge. Sie haben das ja richtig gesagt. Wir haben einen Zeitplan vereinbart, und wir sind tatsächlich auch schon in den ersten Gesprächen dieser Strukturreform des BAföGs, die im Wintersemester 24/25 eigentlich kommen soll. Und dass es jetzt nicht eingepreist wurde, zumindest mit einer groben Zahl, das ist das, was uns große Sorgen macht. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass für uns es auch nicht reicht, erst im Wintersemester 24 24, 25 bei den Bedarfssätzen die Anpassung vorzunehmen. Weil Frau Schüssler hat es gerade gesagt, der BAföG-Satz liegt 50 Euro unter dem Bürgergeldsatz, also unter dem, was wir eigentlich als gesetzlich festgelegtes Existenzminimum oder staatlich festgelegtes Existenzminimum definieren. Und da reicht es nicht, erst im Wintersemester 24, 25 da dran zu gehen. Deswegen ist unsere Forderung, und die ist dem Bildungsministerium, Bildungs- und Forschungsministerium auch bekannt, hier schnellstmöglich eine Anpassung der Bedarfssätze vorzunehmen.
Der Förderhöchstsatz aktuell, Frau Schüssler, liegt bei 934 Euro. Sie fordern auch eine regelmäßige Anpassung. Sagen Sie noch mal genau, was das heißt, wenn Sie sagen, wir brauchen das, dass es regelmäßig sozusagen für uns und wir nicht immer dafür kämpfen müssen in größeren Abständen mehr gibt. Warum ist das wichtig?
Naja, wir haben eine steigende Preisentwicklung und da kann es nicht sein, dass dann immer dafür gekämpft werden muss, dass man sich das Existenzminimum leisten kann. Also, dass man sich leisten kann zu essen, dass man sich leisten kann zu wohnen. Das sind Bedarfe, die bestehen und die halt leider steigen und auf die wir, ja, also wir haben ja als Studierende keinen Einfluss auf die Preisentwicklung, aber wir müssen sie trotzdem tragen. Und das BAföG ist auf Anschlag konzipiert worden und dementsprechend ist da keine große oder ich würde sogar sagen gar keine Lücke, wo man sagen könnte, okay, da kann man vielleicht noch ein bisschen schieben als Studierender, sondern man muss wirklich immer schauen auf Punkt, okay, so kann ich gerade noch überleben. Und wenn dann ja die Lebensmittelpreise steigen, also wir haben wirklich eine steigende Inflation und wir sind immer geschockt von 10%, aber bei den Nahrungsmitteln, da liegt das weit über 10%, und das muss man sich ja mal verdeutlichen. Also es sind nicht die Luxusgüter, die der Inflation unterliegen, sondern sind die allgemeinen Güter. Es ist der Grundbedarf, der steigt. Und das ist halt vor allem das, was Studierende betrifft. Und da muss es wirklich eine regelmäßige Anpassung geben. Also ich würde vorschlagen, mindestens jährlich wirklich nochmal zu evaluieren, passen die BAföG-Bedarfssätze noch? Aber genau, es gibt halt keine gesetzlich verankerte, regelmäßige Anpassung. Das haben wir bei anderen Sozialleistungen schon. Und da stellt sich dann halt wieder die Frage, wieso bei anderen Sozialleistungen und nicht beim BAföG.
Herr Domen, wenn Sie das jetzt hören, die Sicht der Studierenden, aber auch, wie wir gerade gehört haben, die Politik da momentan diskutiert und ringt. Ist das haushaltspolitisch überhaupt durchsetzbar? Was ist Ihre Einschätzung, dass die Förderhöchstsätze bzw. die Fördersätze insgesamt regelmäßig angepasst werden?
Naja, das sind ja politische Entscheidungen, die getroffen werden können. Natürlich ist das haushaltspolitisch vom Grundsatz her durchsetzbar. Und ich mache jetzt mal ein bisschen die große Linie auf. Das BAföG war vor gut 50 Jahren eine richtig gute Sozialleistung und zwei Jahre später wurde mit den ersten Einschränkungen begonnen. Sprich, es gab einen Darlehensanteil. Und seit der geistig-moralischen Wende der Regierung Kohl 83 ist systematisch das BAföG immer mehr ausgehungert worden. Das fand seinen Gipfel in den letzten 10, 15 Jahren, wo die CDU-Ministerin auf Bundesebene wenig getan haben, um das BAföG anzupassen. Das heißt, es gab eine schleichende Verschlechterung der Bedarfssätze. Und das führt dazu, dass die Studierenden heute eigentlich Ausgaben von 1.000 bis 1.100 haben, wenn man alles mit reinrechnet. Und gleichzeitig kriegen sie, Sie sagten eben 934 Euro. Da ist aber schon Kranken- und Pflegeversicherung mit drin. Also der eigentliche BAföG-Satz liegt bei 812 Euro. Und die Mieten, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, steigen gigantisch. Und zwar immer dann, wenn ich einen neuen Mietvertrag abschließen muss. Das heißt, es sind gerade die Studierenden betroffen, die neu anfangen zu studieren oder die Stadt wechseln oder erstmalig aus dem Elternhaus ausziehen und da auch nochmal insbesondere bei den Ärmeren und also bei demjenigen, die wenig Geld verfügbar haben, da steigt es nochmal entsprechend zusätzlich. Das heißt, und wenn die Miete steigt, die muss ich finanzieren, wird häufig bei der Ernährung gespart und das führt dann schon zu schwierigen in Teilen, ich will nicht sagen Mangelernährung, aber es ist schon grenzwertig, wenn die Studierenden sagen, ich lebe von 120 Euro, was das Essen angeht. Also insofern muss da eigentlich was passieren. Und das ist das, was sich seit Jahren fortsetzt. Die neue Ampelregierung hat letztes Jahr das getan, was man schnell umsetzen konnte. Das war zu erwarten. Und jetzt ist sie gefordert, die nächsten Schritte zu gehen. Und haushaltspolitisch, das sind politische Entscheidungen, die getroffen werden. Und es ist nun gerade auffallend in der politischen Diskussion, es gibt eine Riesendebatte um das Elterngeld, das bei Leuten gekürzt werden soll, die 180.000 Euro brutto zusammen verdienen. Beim BAföG ist der Aufschrei vergleichsweise gering, bei der Kindergrundsicherung noch geringer. Also wir haben hier schon eine gewaltige Schieflage.
Jetzt ist aber die Bildungsministerin, die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, eine FDP-Ministerin, und die lehnt eine automatische Erhöhung ab mit dem Hinweis, der Politik ginge damit Gestaltungsmöglichkeit verloren. Ein starkes Argument oder weniger aus Ihrer Sicht, Herr Dumm?
Das ist ein politisch wohlfeiles Argument in dem Sinne. Ja, natürlich geht der Gestaltungsspielraum verloren. Auf der anderen Seite heißt es umgekehrt, sie spielt auch damit, dass die Inflation bei den Studierenden nicht ankommt. Und auch hier ist es ein Stück weit Systematik, auch beim Bürgergeld oder beim ehemals Hartz IV, wie es hieß, wurde immer so wenig wie möglich erhöht, um gerade noch das Gesicht zu wahren. Und das ist schon eine politische Schieflage, die wir hier haben.
Frau Seitzel, das ist ein Vorwurf, der durchaus an Sie und Ihre Koalition geht. Ist es so, dass Sie politisch wollen, dass das BAföG weiter ausgehungert wird, beziehungsweise sich nicht durchsetzen können in Ihrer Koalition, dass es anders sein kann?
Denn das ist eigentlich das Gegenteil, was wir wollen. Deswegen ist der Koalitionsvertrag bei der Frage des BAföGs auch sehr, sehr genau. Also wenn man sich das durchliest, dann steht da ganz genau, an welchen Stellen wir vereinbart haben, zu reformieren. Und wir haben im Übrigen gemeinsam mit der letzten BAföG-Novelle, die hier angesprochen wurde, wo wir die Bedarfssätze, aber vor allen Dingen auch die Eltern Einkommensgrenzen oder Freibeträge stark überdurchschnittlich angehoben haben. Also beim Zweiteren haben wir sie überdurchschnittlich angehoben mit 20,75%. Da haben wir als Koalition im Deutschen Bundestag auch einen ausführlichen Entschließungsantrag verabschiedet, in dem auch nochmal detailliert drin ist, was in dieser Strukturreform jetzt kommen soll. Und ich habe von keinem der Koalitionspartner bisher gehört, dass da Abstriche gemacht werden sollen. Im Gegensatz, Frau Stark-Watzinger hat diese Woche beteuert, dass diese Strukturreform weiterkommen wird. Im Übrigen ist vereinbart, sowohl im Koalitionsvertrag als auch in dem angesprochenen Entschließungsantrag, dass wir einen Anpassungsmechanismus, da steht kein Automatismus drin, aber einen Anpassungsmechanismus etablieren wollen, eben um genau das zu verhindern, was Frau Schüssler gerade geschildert hat, nämlich dass es immer wieder ein politischer Aushandlungsprozess ist, wo dann Studierende dastehen und lobbyieren müssen dafür, dass sie eben mehr als 100 oder 120 Euro im Monat zu essen zur Verfügung haben, sondern dass wir da eine regelmäßigere Anpassung hinbekommen, so wie wir das bei anderen Sozialleistungen, ich nenne mal die Rente, ja auch hinbekommen.
Jetzt haben Sie aber gleichzeitig eben schon benannt, dass noch nicht eingepreist ist, wie das 23/24 weitergehen soll. Das ist also Geld finanzpolitisch noch nicht hinterlegt, das, was Sie da gerne wollen.
Absolut, das ist richtig. Das ist so, und das ist genau der Punkt, der uns jetzt hier Sorgen macht und wo wir jetzt über den Sommer hinweg prüfen müssen, wie das eigentlich zustande kommt, weil politisch ist was anderes vereinbart und wie wir gemeinsam den Weg jetzt gehen können, um diese Reform dann auch finanziell zu unterlegen im Haushalt.
Herr Dohm, glauben Sie, dass letztendlich es darauf hinausläuft, dass wieder, muss man ja leider sagen, ein Gericht die Politik zum Handeln zwingen wird?
Ich sag mal, in einer gewissen Weise könnte man sagen, schön wär's. Es ist ein bisschen unklar, ob das funktioniert. Die Indizien gehen, soweit ich das wahrnehme, durchaus in die Richtung, dass das Gericht sagt, die BAföG-Bedarfssätze sind unterhalb des Existenzminimums. Und vielleicht das noch in Ergänzung. Wir haben in den Rechtsstrukturen, die für Studierende relevant sein können, ganz unterschiedliche Regelungen. Die Düsseldorfer Tabelle, die für den Elternunterhalt ja relevant ist, hat in aller Regel viel höhere Sätze, was den Bedarf angeht. Und die haben im Übrigen auch deutlich höhere Eltern-Einkommensfreibeträge. Also insofern würde man sich an der Düsseldorfer Tabelle orientieren, müsste das BAföG deutlich verändern, also müssten die Elternfreibeträge deutlich erhöht und der Bedarfssatz ebenfalls deutlich erhöht werden. Also davon gehe ich aus, dass das passieren kann, und dann muss man immer noch mal abwarten, wie sich das hinterher umsetzt. Das Verfassungsgericht hat vor anderthalb Jahren beschlossen, dass es ein Recht auf Bildung gibt. mal ganz knapp, ganz trocken und festgestellt, dass das nicht erfüllt wird. Und es gibt auch andere Entscheidungen, was Klimaneutralität angeht, wo man dann auch gucken muss, wie sich das in politisches Handeln überträgt. Vielleicht noch einen Bogen, das, was ich hoffe und ich vermute mal, da werden mir beide Mitdiskutantinnen zustimmen, ist, dass wir im Moment die Situation haben, dass die Ampel einen Haushalt einen Entwurf einbringen musste und unter Druck stand und ich sag mal hoffentlich nur die Dinge getan hat, die vergleichsweise einfach gerade nach unten zu korrigieren waren und dass sich das in den nächsten Monaten korrigieren wird. Ob das so kommt, bleibt abzuwarten.
Das bleibt abzuwarten. Wir wollen jetzt gerne einen Hörer mit in die Runde nehmen. Noah Bröhr hat sich gemeldet aus Aachen, 22 Jahre alt und er studiert Medizin. Schönen guten Nachmittag, hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Was haben Sie zum Thema beizutragen? Wie geht es Ihnen finanziell und bekommen Sie BAföG zum Beispiel?
Ich bekomme tatsächlich selber kein BAföG. Ich studiere Medizin, bin wie viele Mediziner da auch elterlich vorbelastet. Und ich persönlich muss mir Gott sei Dank nicht so viele Sorgen machen, dass ich am Ende des Monats irgendwie noch gut genug Geld habe, um hinzukommen. Aber ich sehe es irgendwie, ich finde die ganze Situation so ein bisschen bizarr. Also wir Studierende, wir haben 200 Euro pauschal bekommen. Ich würde mal schätzen, so bei uns sind wahrscheinlich so 80% irgendwie der Kommilitonen familiär vorbelastet mit Medizinern. Ich glaube auch die BWL-Studenten werden nicht so sehr Probleme haben, über die Runden zu kommen. Ja, das kriegen wir pauschal. Die Rentner kriegen pauschal 300 Euro, auch wenn sie vielleicht irgendwie in ihrem gediegenen Einfamilienhaus wohnen.
Sie meinen den Heizkostenzuschuss?
Richtig, genau. Okay. Mhm. Das wird alles per Gießkanne verteilt, wenn man jetzt 18 wird. Und dann gibt es nochmal 200 Euro, um ins Kino zu gehen oder auf ein Festival. Und das alles von einer Koalition, dessen größte Partei das Soziale im Namen trägt. Und hintenrum kürzt man dann das Budget im BAföG-Haushalt. Also das finde ich, also wenn für viele Studierende nicht so traurig und bitter wäre, über die Runden zu kommen, finde ich diese Methode, sich platt Stimmen zu erkaufen, also finde ich fast lustig, aber es ist es ja dann gar nicht mehr.
Wir geben das gleich weiter an Frau Seitz. Vorher würde mich aber interessieren, Herr Bröhr, das heißt, Sie hätten gerne auf den Heizkostenzuschuss verzichtet, damit andere, die es tatsächlich nötig haben, dann mehr bekommen? Das wäre ja der Umkehrschluss.
Ja, genau. Total. Also ich finde irgendwie das Geld irgendwie mit der Gießkanne zu verteilen, ich kann es persönlich nicht so richtig verstehen, warum man das machen muss und warum man sich nicht vielleicht auf diejenigen konzentrieren kann bei so einem Heizkostenzuschlag, die vielleicht schon BAföG bekommen, die es eben brauchen, warum man das dann an alle verteilen muss. Noch dazu zu Zeiten von der Inflation bei 10% im Winter mit Geld, das man nicht hat. Mhm. Das ja im Bundeshaushalt fehlt. Und damit macht man diesen Prozess ja nicht besser, sondern man kurbelt, wenn man so möchte, die Inflation im Zweifelfall noch weiter an.
Vielen Dank, Herr Bröhr, für Ihren Einwurf. Und ich gebe das mal weiter an Nina Seitzel, Bundestagsabgeordnete der SPD. An Sie ging das ja fast schon direkt, Frau Seitzel. Was ist Ihre Antwort?
Also deswegen ist uns diese BAföG-Reform auch so wichtig, weil es nämlich genau um die Studierenden geht, die eben nicht so viel Geld zur Verfügung hatte, wie jetzt gerade ja auch von geschildert wurde. Ich will auch nochmal betonen, dass wir sowas wie die Heizkostenpauschale beispielsweise, also zweimal ausschließlich an BAföG-Beziehende ausgezahlt haben und nicht an alle Studierende. Wir haben die Energiepreispauschale, die an Menschen ging, die an Arbeitnehmer und Arbeitnehmer ging. Die war steuerpflichtig, um genau dem vorzubeugen, dass es eben dass es wie die Gießkanne an alle verteilt wird. Ich kann gar nicht, also ist natürlich so, dass wir die 200 Euro Einmalzahlung an alle Studierende und an alle Fachschülerinnen und Fachschüler ausgezahlt haben, um eben gerade für diejenigen, die in der Regel mit wenig Geld auskommen müssen, um die bei der Inflation einmalig zu entlasten. Es gibt dann eine sehr schöne Kurzstudie des DZHW, die auch zeigen, dass das gelungen ist, dass die Inflation für Studierende durch die Einmalzahlung zumindest kurzfristig oder einmalig reduziert werden konnte. Aber es war natürlich nur ein ein einmaliger Effekt. Jetzt, wenn wir uns jetzt konzentrieren auf diesen Bundeshaushalt und auch auf die kommenden Bundeshaushalte, dann bin ich der Meinung, dass wir uns gerade auf diejenigen konzentrieren müssen, die unbedingt unsere Unterstützung brauchen. Das BAföG ist eine Sozialleistung und deswegen sollten wir auch unsere Mittel darauf konzentrieren.
Aber können Sie, Frau Seitzel, den Eindruck verstehen, den viele Studierende und vielleicht auch insgesamt die jüngere Generation hat, dass sie oft einfach aus dem Blickfeld gerät, weil zum Beispiel der Heizkostenzuschuss oder die Pauschale, das hat ja ewig gedauert, bis das dann für Studierende mal durch war, weil man die zum Beispiel gar nicht erst mitgedacht hatte.
Absolut. Und das ist sicher etwas, wo wir in der Bund-Länder-Finanzbeziehung auch nochmal überlegen müssen, wie wir das besser machen können. Die Heizkostenpauschale ging an, also bei der Einmalzahlung muss man ja ehrlicherweise sagen, dass der Bund, der dieses Geld zur Verfügung gestellt hat, ja keine Liste hat mit allen Studierenden, am besten noch die Kontonummer. So, das ist das eine Problem. Aber wenn wir über die Heizkostenpauschale sprechen, die nur an BAföG beziehen, ging auch das gegen Ewigkeiten. Und da wissen wir ja, wer BAföG bezieht. Und da wissen wir, ehrlicherweise kennen wir da auch die Kontonummer, zumindest irgendeine Behörde kennt diese Kontonummer. Und auch da hat es monatelang gedauert. Und das ist auch eine Kritik, die ich hier äußern möchte an diese Bund-Länder-Beziehungen, die das Ganze unglaublich komplex machen und wo wir ganz, ganz dringend entbürokratisieren müssen und digitalisieren müssen, damit das schneller geht.
Der FZS hat sich da auch ordentlich eingesetzt, Frau Schüssler. Das war auch wieder ein Kampf, ne? Bis Sie dann da an das Geld gekommen sind, was dann letztendlich überwiesen wurde. Aber das ist einer von den Punkten, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass bei den 200 Euro, auch wenn die ausgezahlt wurden, im Endeffekt an viele Studierende, trotzdem nicht alle erreicht wurden, auch nicht alle FachschülerInnen, gerade weil man den Prozess über ein halbes Jahr lang hingezögert hat, also gar nicht unbedingt nur mutwillig, das will ich nicht unterstellen, aber ich glaube schon, dass die Lösung, die schlussendlich da gefunden wurde, man auch früher hätte schon anvisieren können und ich glaube auch, also beziehungsweise ich bin mir sicher, dass da auch vielleicht die Datenschutzbehörden noch mal ein bisschen mehr vielleicht auch mit eingebunden hätten werden können. Das war jetzt viel hätte, aber genau, also das hat wirklich auch einige Studierende und da kann man sagen, ja, das ist Luxus, aber Datenschutz sollte auch kein Luxus sein, davon abgehalten, die 200 Euro zu beziehen, weil also im Endeffekt war es halt eine Bewerbung der Bund-ID und ja, also dass man irgendwie eine Zahlung davon abhängig macht, das hatte schon Geschmack.
Mhm. Herr Dumm, können Sie dem zustimmen, was wir von Frau Schüssler gehört haben? Würden Sie das ähnlich bewerten?
Ja, wir sind, man muss es an bestimmten Punkten ganz trocken und hart auf den Punkt bringen, wir sind in Teilbereichen Entwicklungsland bestenfalls. Also das ist digital, das ist die Bund-ID, auch Dänemark ist beispielsweise viel weiter. Wir tun uns in diesem Nebeneinander diversester Strukturen im Bildungsbereich, aber auch darüber hinaus unglaublich schwer, das vernünftig umgesetzt zu kriegen. In der Corona-Pandemie gab es dann ja auch die Einmalzahlungen oder die Corona-Unterstützungsleistungen, die in einem gigantischen Kraftakt relativ schnell umgesetzt worden sind. Und jetzt braucht man fast ein Jahr, um die 200 Euro an die Studierenden zu kriegen. Und alle machen einen schlanken Fuß, weil diejenigen, die einen Teil der Daten haben könnten, sind zum Beispiel die Hochschulen, die sagen, nee, nicht unser Business. Die Studentenwerke können es partiell und wir haben keine Einrichtung, die tatsächlich die Daten problemlos vorrätig hat. Und wenn sie sie vorrätig haben, dann heißt es, ihr müsst zusätzlich zum Tagesgeschäft bei meistens unzureichender Personalausstattung noch oben drauflegen. Also das ist schon, wir haben Strukturen über die letzten 20 Jahre so weit verkommen lassen und so gemeint klein gekocht mit Sparmaßnahmen, dass auch gerade die öffentliche Verwaltung zum Teil fast handlungsunfähig ist.
Bei Campus und Karriere haben wir heute das BAföG im Blick und damit auch die Kürzungen, die vor allem die junge Generation trifft. Wir diskutieren hier gleich weiter. BAföG-Kürzung statt Reform. Wie ernst nimmt die Bundesregierung die Not vieler Studierende? Das ist Thema weiterhin in der ja fast noch halben Stunde hier bei Campus und Karriere. In der Diskussion mit dabei sind weiterhin der Bildungsökonom Dieter Domen, die Bundestagsabgeordnete Lina Seitzel und die Studierende und Vorsitzende des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften Rahel Schüssler. Und es kommen Mails rein unterschiedlichster Art. Ich möchte mal zwei zitieren. Einmal schreibt ein Herr Thomas: Er sei dafür, die Verpflichtung, ein Semesterticket bezahlen zu müssen, abzuschaffen, damit StudentInnen selbst entscheiden können. Und er schreibt auch, Existenzminimum muss dringend gewahrt sein. Und dann haben wir eine Studentin, die sich anonym gemeldet hat und die berichtet, dass sie nicht mehr bei den Eltern wohnt, bekommt eine elternunabhängige Förderung, aber sie muss in ihrer kleinen und eigentlich günstigen Wohnung noch ein Zimmer untervermieten und nebenbei einen Minijob nachgehen, um gut über die Runden zu kommen. Sie schreibt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, meine Eltern können mich nur geringfügig finanziell unterstützen. Und Sie können uns weiter gerne Mails schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. Das ist unsere Telefonnummer. Frau Schüssler, es gibt ja durchaus Studierende, denen würde BAföG zustehen. Die stellen aber den Antrag nicht. Warum?
Weil der Antrag kompliziert ist. Also das ist vielleicht so kurz gefasst. Länger gefasst ist natürlich, dass man seine Eltern rankriegen muss, dass die ihren Teil ausfüllen und die nötigen Unterlagen einem geben. Das ist nicht einfach für viele Studierende, also gerade für Studierende, bei denen die Eltern vielleicht einen Migrationshintergrund haben. Da ist dann einfach eine sprachliche Barriere da teilweise, aber auch, es gibt Eltern, die sind einfach chaotisch und die haben dann gar nicht mehr die Unterlagen, die haben vielleicht gar nicht den Bürgergeldantrag mehr, die kriegen nicht ihre Steuerunterlagen zusammen und das müssen dann die Studierenden ausbaden. Aber natürlich auch, man weiß, dass das BAföG einfach, also beziehungsweise der BAföG-Antrag eine unfassbar lange Bearbeitungsdauer hat. Und wenn man weiß, ja, ich kriege das Geld eh erst in 5 Monaten und das ist keine unrealistische Zahl leider, dann lässt man es gleich sein und sucht sich eine andere Einkommensquelle, schaut, wie man anderweitig über die Runden kommt. Und natürlich, also es ist ein breiter Strauß. Viele sind auch wirklich davon abgeschreckt, dass es halt einen Darlehensanteil hat.
Dass man Schulden macht.
Genau, dass man Schulden macht, die man zurückzahlen muss. Viele kennen die Konditionen nicht. Also man darf sich auch nicht der Illusion hingeben, dass wirklich alle wissen, was genau bedeutet jetzt BAföG, wie viel muss ich zurückzahlen, wann darf ich BAföG beantragen. Darf ich BAföG beantragen, wenn ich 2000 Euro auf dem Konto habe? Mhm. Oder ist das zu viel Eigenanteil? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte. Und wir haben viel studentische BAföG-Beratung, die wir noch machen. Also beziehungsweise die Asten und Sturas
leisten.
Ja, also ehrenamtlich leisten. Und man muss halt auch einfach sagen, so, das ist eine ehrenamtliche Arbeit. Auf der anderen Seite haben wir die Studierendenwerke, die natürlich auch häufig die BAföG-Behörden stellen, wo aber die Beratung nicht in dem Maße stattfinden kann, weil die auch einfach unterfinanziert sind, wie sie stattfinden sollte. Und leider ist es halt auch wirklich so, dass einige BAföG-Beraterinnen halt von den Studierendenwerken auch gar nicht unbedingt immer das Interesse der Studierenden an erster Stelle haben. Das ist wirklich auch eine Kritik.
Darf ich kurz einhaken? Ich würde gerne an Ihren ersten Punkt nochmal gehen, weil Sie unter anderem fordern, dass es dringend sein muss, dass das BAföG elternunabhängig ausgezahlt wird. Hieße, diesen ganzen Rattenschwanz, den Sie da gerade berichtet haben, ich muss überhaupt mit meinen Eltern ins Gespräch gehen, die müssen bestimmte Dinge ausfüllen, das würde dann wegfallen.
Ja, genau. Und das hat einen einfachen Grund, weil es gibt auch Eltern, die zahlen müssten, die unterhaltspflichtig wären, die aber nicht zahlen und dann hängt das Studium maßgeblich einfach von dem Gutdünken der Eltern ab. Und das kann unserer Meinung nach nicht sein. Also wir sind keine Elternvertretung, sondern wir sind eine Interessensvertretung für Studierende. Wir haben kein Problem damit, wenn sich rückwirkend der Staat das Geld von den Eltern holen würde oder wenn steuerliche Lösungen gefunden werden würden. Aber es kann nicht sein, dass an erster Stelle die Studierenden diejenigen sind oder die potenziellen Studierenden diejenigen sind, die halt unter der derzeitigen gesetzlichen Lage leiden.
Okay, Herr Dohm, dass es immer weniger Studierende in Deutschland gibt, die BAföG berechtigt sind oder zumindest die BAföG bekommen, aktuell gerade mal rund 11%, ist keine neue Entwicklung. Darauf steuern wir schon seit Jahren zu. Elternunabhängig ist jetzt eine Forderung, um es zu erleichtern. Was wären noch Dinge, die es erleichtern würden, damit mehr Leute Zugang bekommen aus Ihrer Sicht?
Also das ist in Teilen ein Strauß. Ich fange eben kurz mit der elternunabhängigen Förderung an. Ich gehe jetzt mal zurück in meine Studierendenzeit. Da haben wir das auch gefördert und das meine ich jetzt nicht herablassend oder so in Richtung von Frau Schüssler. Wir müssen aber schon gucken, dass es auch vielen Studierenden gut, also deren Eltern so gut geht, dass sie ihre Kinder gut unterstützen könnten, dass es da bisweilen Rechtsstreitigkeiten gibt und mal dahingestellt.
Also insofern, aber darf ich ganz kurz da einhaken? Es kann ja aber trotzdem nicht für Studierende sein, dass sie dann halt sozusagen einen Rechtsstreit mit ihren Eltern anfangen müssten und dann halt auch noch, also der dauert ja auch mehrere Monate lang. So, natürlich kann der Staat gerne dann das von den Eltern verlangen, das ist ja kein Problem, aber dass die Studierenden dann den Rechtsstreit anfangen müssten, das kann doch nicht sein.
Das ist verständlich, also an diesem Punkt, wenn es darum geht, es gibt Streitigkeiten zwischen den Kindern und den Eltern oder die Eltern bringen die Unterlagen nicht bei oder kommen ihrer Unterhaltsverpflichtung nicht nach, bin ich völlig bei Ihnen zu sagen, das sollte nicht so sein, dass die Kinder gegen ihre Eltern klagen müssen. Das macht fast kein Kind, sofern das Verhältnis nicht völlig zerrüttet ist. Ob das eine Begründung sein kann, wir machen generell die BAföG-Förderung unabhängig, da würde ich jetzt gerade mal ein Fragezeichen setzen. Der Kernpunkt ist in meiner Argumentation, und ich habe ja nun mal auch meine Diss vor 20 Jahren oder 25 Jahren darüber geschrieben, auch mit dem Punkt und auch mit der Historie. Deswegen sagte ich eben, ja, also elternunabhängige Förderung haben wir früher diskutiert. Wenn ich das aber im Zwei-Generationen-Modell betrachte, dann heißt eine elternunabhängige Förderung, dass die Eltern, die es zahlen könnten, von der Zahlung der Unterhaltszahlung an die Kinder entlastet würden. Entweder heißt es, die Kinder kriegen hinterher ein höheres Erbe oder aber die Eltern machen sich noch schöneres Leben im Zweifelsfall und geben es aus. An der Stelle müssen wir gucken, wie wir das geregelt kriegen. Das heißt, ich kann eine elternunabhängige Förderung nur dann umsetzen, wenn ich an die Erbschaftssteuern etc. rangehe. Ich muss systemisch denken und das ist so ein bisschen die ganz große Krux in der ganzen Angelegenheit, über die wir sprechen müssen. Das andere ist, BAföG-Regelungen sind extrem kompliziert und ich habe ja nun damals auch BAföG-Beratung gemacht und die deutsche Rechtssprache, die ja dann diesen Anträgen zugrunde liegt, ist auch für gut deutsch sprechende einheimische Menschen, die hier groß geworden sind, nicht immer einfach. Für diejenigen, die mit der deutschen Sprache nicht vertraut sind, ist es noch viel unmöglicher. Das heißt, wir müssen an der Stelle darüber nachdenken, wie können wir Übersetzungshilfen leisten? Wie können wir auch den Aufwand an Unterlagen, die ich beibringen muss, reduzieren? Wir müssen, und jetzt mache ich den Bogen zu der anderen Seite, wir müssen auch noch mal viel stärker über das Thema BAföG informieren. Zu meiner Zeit damals, also vor 40 Jahren, war das BAföG einfach bekannt. Wir wussten das in der gesamten Breite. Das war ein viel breiter diskutiertes Thema, als es das heute ist. Wir sollten das Thema Darlehen angehen. Also es ist schon eine große Gruppe von Studierenden, gerade aus einkommensschwächeren Familien, tun sich schwer mit dem Darlehen. Und insofern würde ich ganz klar dafür plädieren, den Darlehensanteil mindestens für das Bachelorstudium komplett zu reduzieren, auch wenn man argumentieren kann, das ist gar nicht so schlimm mit dem BAföG. Für die Menschen am Übergang, also Anfang, Ende der Teens oder Anfang der 20er, ist das eine völlig andere Welt als für diejenigen, die drei Jahre älter sind und dann im Arbeitsleben stehen oder ganz andere Erfahrungen machen. Also insofern wäre das ein Punkt. Das Weitere ist, wir müssen auch noch mal über bestimmte andere Förderregelungen sprechen. Förderungshöchstdauer, Fachrichtungswechsel. Das Alter hat man jetzt ein bisschen angepasst. Das heißt, wir haben ein Konglomerat von ganz vielen Regelungen, die dazu führen, dass eine Gruppe von 40-60% Studierender, die antragsberechtigt und höchstwahrscheinlich auch förderberechtigt wären, den Antrag gar nicht stellen. Und viele von denen bleiben dann zu Hause wohnen, haben noch mal deutlich weniger Geld, weil die Eltern, auch wenn die Kinder in Teilen BAföG kriegen oder die Studierenden in Teilen BAföG kriegen, den Unterhalt gar nicht leisten können. Also das ist eine relativ komplexe Geschichte, wo man ran muss, um tatsächlich das BAföG wieder zu alter Schönheit sozusagen und Relevanz zu führen. Und das ist dringend notwendig, weil ansonsten sind wir irgendwann bei einer Förderquote von 10%.
Frau Seitzel, die Angst vorm Verschulden, das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Die Absenkung des Darlehensanteils, das ist auch eine Idee von Ihrer Partei, die Sie durchbekommen wollen. Und wie argumentieren Sie das dann zum Beispiel gegenüber der FDP, die ja wahrscheinlich diejenigen sein werden, die da am wenigsten Spaß dran haben.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, wo hier die Konfliktlinien liegen. Herr Dohm hat es ja gerade sehr gut dargelegt, warum die Absenkung des Darlehensanteils gerade für junge Studierende ganz, ganz wichtig ist, die nämlich tatsächlich sehr große Angst vor Schulden haben, gerade dann, wenn sie aus Familien kommen, wo das der finanzielle Hintergrund eben nicht so rosig ist und die sich nicht darauf verlassen können, dass wenn sie irgendwann mal Probleme bekommen, die Eltern sie finanziell unterstützen können. Und deswegen ist uns die Absenkung des Darlehensanteils auch so wichtig. Ich möchte gerne nochmal auch auf die Diskussion, also und dazu möchte ich sagen, dass das im Koalitionsvertrag und auch in dem genannten Entschließungsantrag zumindest mal als Prüfauftrag genannt ist, aber es ist natürlich, das haben wir heute auch schon diskutiert, angesichts der Haushaltslage vielleicht auch ein Projekt, was wir weiter vorantreiben wollen, aber wo wir natürlich auch andere Dinge sehen, die vorangetrieben werden möchten. Ich würde gerne auch hier noch mal was zum Thema elternunabhängiges BAföG sagen.
Bitte.
Weil die Frage ist ja, wie das finanziert werden kann. Und da gibt es zwei Finanzierungswege und vor dem einen möchte ich wirklich ganz, ganz dringend warnen. Die eine Möglichkeit ist, das über Steuern, also über die Einnahmenseite wieder herzuholen, indem man sagt, naja, wie Herr Dohm das jetzt schon gesagt hat, also entweder die Eltern können dann mehr zurücklegen, dann muss das aber irgendwie über eine Erbschaftssteuer gelöst werden oder indem man sagt, Menschen, die BAföG oder die studieren gehen, haben nachher sehr wahrscheinlich ein hohes Einkommen und dann macht man das über irgendwelche anderen Steuern, Vermögensteuer, Einkommensteuer und so weiter und so fort. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich zu sagen, jeder Student, jede Studentin bekommt ein zinsloses Darlehen. Und das muss dann wieder zurückgezahlt werden. Und hier kommen wir an dem Punkt, vor dem ich ganz ausdrücklich warnen möchte und dem auch Herr Dohm gerade nochmal betont hat, nämlich das, glaube ich, führt zu einer noch größeren sozialen Differenzierung und an den Hochschulen, in dem nämlich Studierende aus Elternhäusern ohne großes finanzielles Backup sagen, nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe Angst vor diesen Schulden und ich weiß nicht, ob ich die zurückzahlen könnte. Das ist mir ein zu großes Risiko. Dieses Risiko gehe ich nicht ein und sich dann entweder andere Möglichkeiten suchen, ihr Studium zu finanzieren oder eben gar nicht studieren zu gehen. Und deswegen möchte ich vor diesem Weg ausdrücklich
waren. Okay, den Punkt haben Sie gemacht. Vielen Dank dafür, Frau Seitzel. Und wir haben noch einen Hörer, den Christian Piepenbrock aus Schleswig-Holstein. Und da geht es ein bisschen vielleicht auch darum, dass Bildung und Bildungswege nicht immer so verlaufen, dass man nach der Schule direkt ins Studium geht und dann seine Karriere mit Job beginnt, sondern manchmal muss man auch einen zweiten Weg einschlagen. Und das hat der Piepenbrock getan. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Sie bekommen BAföG, lese ich, und Sie sind auf dem zweiten Bildungsweg unterwegs als Student.
Ja, genau. Also ich habe vorher gearbeitet und dann eben angefangen zu studieren mit 27. Und dadurch kriegt meine Eltern unabhängiges BAföG. Mhm. Das ist immer fast, sag ich mal, dieser Höchstsatz. Ich glaube, irgendwie 870 Euro sind es bei mir. Und davon muss man dann natürlich alles bezahlen. Besonders natürlich auch die Sozialversicherung, die relativ hoch ist, wenn man schon ein bisschen älter ist. Und als jetzt diese ganze Inflationsgeschichte mit Russlandkrieg und Co. zustande kam, wurde das Geld am Ende dann so knapp, dass ich wieder nach Hause ziehen musste. Was natürlich schlecht ist, wenn ich nicht, also es wäre schlecht gewesen, wenn ich nicht schon in der Masterarbeit gewesen wäre, die ich von zu Hause aus machen kann. Wenn ich jetzt noch Scheine oder Prüfungen hätte schreiben müssen, dann wäre das sehr kritisch geworden. Und ich habe nebenbei schon gearbeitet. Ne, das muss man sich mal überlegen. Also die Lebensmittelkosten sind jetzt von der Woche von 70 Euro auf 140 Euro fast hoch, 120 Euro so. Die Wohnung ist von 400 Euro auf 570 Euro hoch. Und dann kommt die Politik und sagt, ja, wir haben hier ein wirklich super kompliziertes System, wie Sie sich nochmal 300 Euro extra holen können. Was ich selber für mich jetzt am Ende nicht gemacht habe, weil es mir zu stressig wurde, weil ich von den drei Varianten, zwei konnte ich nicht machen, hat nicht funktioniert. Und die dritte, ja, es gibt ja das wunderbare Extra-3-Video dazu. Ne? Mhm. Und das führt natürlich auch man fragt sich, warum sind die Leute so politikverdrossen? Man kann nicht eine gesamte Bevölkerungsschicht, also die ganzen Studenten, die vielleicht ja die Zukunft von Deutschland irgendwann mal tragen sollen, kann man nicht so asozial behandeln. Also das BAföG an sich ist ja schon nicht hoch. Und dann zu sagen, jetzt möchten wir das auch noch kürzen, es ist schon ganz schön übel. Also auch die ganzen Barrikaden, die man alle zwei Semester machen muss, damit man überhaupt BAföG bekommt. Es ist halt schon sehr, sehr doll. Und ich erinnere an den Student, der Medizin studiert hat davor, kommt aus dem reichen Haus. Den mag das zum Beispiel nicht so gut getroffen haben. Bei mir war das nicht so der Fall. Ne? Ich hätte ohne das Eltern ohne BAföG gar nicht studieren gehen können. Und da ich jetzt ja am Ende meiner Masterarbeit bin und das scheinbar dann auch erfolgreich abschließe.
Da drücken wir die Daumen.
Ja, da fragt man sich dann halt eben wirklich, schön, dass man jetzt, sag ich mal, 5, 6 Jahre lang komplett aus dem Sold rausgegangen ist um vielleicht etwas Interessantes oder eben Höherwertiges zu machen, um später auch mehr Steuern zu generieren. Und dann wird man im Studium so behandelt. Also das ist halt irgendwie sehr fies. Einfach.
Ja, Frau Seitzel, wir haben auch einen Hörer, der sich gemeldet hat und nochmal klarstellen möchte, dass es sich beim BAföG nicht um Kosten, sondern Investitionen handelt. Und ich habe ja am Anfang dieser halben Stunde die Frage gestellt, können wir es uns als Land, das Fachkräfte braucht, es leisten, mit Studierenden und Menschen, die sich weiterbilden wollen, so umzugehen?
Nein, wir können uns das absolut nicht leisten. Wir verplempern, wenn ich das mal so sagen darf, das Potenzial von so vielen jungen Menschen, die nicht den Mut haben, wie der Hörer das jetzt gerade gesagt hat, mit 27 nochmal anfangen zu gehen, zu studieren, die irgendwie vorher schon aus dem Bildungssystem aussortiert werden, also auch in der Schulzeit, da liegt ja auch einiges im Argen, oder die ihr Studium nicht abschließen können aus den genannten Gründen. Wir können uns das nicht leisten und deswegen, also ist mir einfach nochmal wichtig zu betonen, ich glaube, wir müssen ganz, ganz dringend bei der Frage des BAföGs auch in diesem Haushalt Akzente setzen, die eben nicht Kürzungen sind, sondern die im Gegenteil Aufwüchse sind. Dafür werden wir uns jetzt im parlamentarischen Verfahren einsetzen.
Und wir werden Sie beobachten, das verspreche ich Ihnen, Frau Seitzel. Danke bis hierhin. Jetzt haben wir noch den Hörer Herr Rudnick aus Berlin, Richter am Landessozialgericht in Berlin. Und der steht an einer Straße, wie man hört. Schönen guten Tag, Herr Rudnick.
Hallo, einen schönen Sommertag.
Wünsche ich Ihnen auch. Hallo. Was ist Ihr Beitrag zum Thema?
Ich war vor ein paar Jahren schon mit dem BAföG beschäftigt, als ich 2012 den Regelsatz zur Grundsicherung im SGB II ans Bundesverfassungsgericht geschickt habe. Und da hatte ich damals in den Beschluss schon reingeschrieben, dass das BAföG verfassungswidrig ist und man deshalb die Studenten rauslassen sollte aus der Bemessung der Regelsätze für die jetzt das Bürgergeld. Vielleicht kann ich zwei Sachen kurz sagen.
Bitte, aber kurz, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben.
Die Zeit läuft. Ja. Das Erste, die Bundesregierung hat im Verfahren vor Bundesverfassungsgericht dahingehend Stellung genommen, dass sie meint, dass für die Studierenden das Grundrecht auf menschenwürdiges Existenzminimum nicht gilt. Das halte ich für eine sportliche Behauptung, nachdem das Bundesverfassungsgericht sowohl Asylberechtigten als auch Straftätern dieses Grundrecht ohne weiteres zugesteht. Insofern fragt sich, warum das für Studierende nicht gilt. Das andere, wenn jetzt diese Frage ist, der Kürzung des BAföG. Wir haben als Sozialrichter schon ganz lange das Problem, dass wir Studierenden an Hochschulen, die nicht bei ihren Eltern wohnen, wegen § 7 Absatz 5 SGB II keine Grundsicherungsleistung leisten dürfen. Die sind dort ausgeschlossen. Und wir hatten es vorhin ja gehört, die Regelsätze für die Bürgergeldempfänger sind ja deutlich höher. Das wäre eine einfache Möglichkeit, auch wenn das für die Studenten dann sozusagen doppelte Antragstellung wäre, aber ihnen zumindest mal das Grundsicherungsniveau zu verschaffen. Aber selbst das fehlt ja zurzeit.
Ich sehe Frau Schüssler nicken und Herrn Dohm ganz stark atmen. Ich würde Herrn Dohm noch mal gerne mit in die Runde nehmen. Herr Dohm.
Also zwei Dinge. Das eine ist, man kann natürlich die Leistung beantragen. Die Studierenden werden sie nicht kriegen, aus grundsätzlichen Gründen heraus. Und das heißt, wir müssen dann in den Klageweg gehen. Ich finde, das kann man machen, wird aber nicht viel bringen. Ich glaube, man muss an einer anderen Stelle ansetzen. Nur ganz kurz, er hat auch gesagt, die Studierenden sind in der Bemessungsgruppe drin, also sprich der einkommensschwachen Personen, die dann definieren, wie hoch das Existenzminimum sein muss. Das gilt natürlich auch für die Menschen, die früher Hartz IV beziehungsweise jetzt Bürgergeld beziehen. Das heißt, auch hier haben wir eine Struktur, die dazu führt, dass die Leistungen so niedrig sind, wie sie nur sein können und nicht entsprechend. Wenn ich das auf einer anderen Ebene einordne, dann müssen wir schon auch gucken, dass wir insgesamt in die Struktur oder in die Höhe im unteren Einkommensbereich gehen, weil viele Leute, die erwerbstätig sind, kommen auch trotz allem nicht auf die 900 oder 1000 Euro. Das heißt, wir müssen auch bei der Gruppe gucken, dass das verfügbare Einkommen nach Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen höher ist. Das heißt, auch hier müssen wir wirklich ganz dringend dran. Und ich möchte noch einen Punkt von Frau Seitzel ansprechen, den sie eben erwähnt hat. Wir schaffen es immer wieder, irgendwelche Menschen zu Bildungsverlierern zu machen. Und wir fangen damit in der Schule an. Und das setzt sich fort. Wenn wir die Fachkräftelücke schließen wollen, müssen wir alles qualifizieren, was nur eben qualifiziert werden kann von den jungen Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind. egal welcher Migrationsstatus die haben. Das ist, glaube ich, die ganz große Aufgabe, um den Fachkräftemangel zu bewältigen und nicht irgendwann Debatten zu haben. Ja, also wir holen Mehmet aus Tunesien und Mehmet, der ehemals aus Tunesien ist, hier aufgewachsen ist, steht vor der Tür. Also da müssen wir höllisch aufpassen.
Okay, das nehme ich jetzt als Schlusswort von Ihnen, Herr Dohm. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Es ist ja die große Sommerpause. Vielleicht für die ein oder andere Person nochmal Zeit zum Nachdenken. Und vielleicht bekommen wir in der zweiten Hälfte des Jahres ja tatsächlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Ich würde ganz kurz noch zum Schluss fragen, Frau Schüssler, realistisch betrachtet, was kann oder muss jetzt der erste Schritt sein, dass sich für die Studierenden etwas in die richtige Richtung bewegt? Und ich bitte um eine kurze Antwort.
Ich glaube, damit sich in die richtige Richtung was entwickelt, ist, dass an uns nicht gespart wird und an unserer Zukunft nicht gespart wird und dass halt Ausbildung, sei es jetzt in der Hochschule oder auch im Betrieb, das muss man ja immer zusammen auch denken, nicht mit Armut einhergeht. Das ist wirklich wichtig und das muss mitgenommen werden.
Frau Seitzel, bei Ihnen wüsste ich ganz gerne, versprochen haben Sie es im Koalitionsvertrag, wird es noch in dieser Legislatur eine große strukturelle Reform des BAföGs geben?
Davon gehe ich aus, ja.
Das nehmen wir als Wort. BAföG-Kürzung statt Reform. Wie ernst nimmt die Bundesregierung die Not vieler Studierender? Unsere Frage heute bei Campus und Karriere. Und es gab einige Antworten dazu. Dafür bedanke ich mich beim Bildungsökonomen Dieter Dohmen, bei der Studentin Rahel Schüssler vom FZS und bei Lina Seitzel, Bundestagsabgeordnete der SPD. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.